Heute zu Gast im Podcast ist Dirk von Chobodo.
Als wir dann klar, als für uns klar war, das wird jetzt ein Business für uns und wir wirklich bundesweit skalieren, dann brauchten wir natürlich elektronische Hilfsmittel, um die Märkte für uns transparent zu machen. Also ohne jetzt unser Geschäftsmodell hier vollends nach draußen zu plaudern, dass die Konkurrenten in den Startlöchern stehen. Wir haben eine Crawler-Technologie entwickelt, die an ganz vielen, teilweise auch unabhängigen Stellen nach Informationen sucht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Digital Growth, produziert von uns, digital umsetzen. Heute habe ich Dirk von Chobodo zu Gast. Chobodo ist eine Rekrutierungsplattform, die mithilfe von einem sehr hoch entwickelten technologischen Ansatz gezielt Fachpersonal, vor allem Entwickler und ITler, identifiziert und dann anspricht. Das Ganze macht Chobodo für Kundenunternehmen, die eben neues Personal finden und rekrutieren wollen. Und ich spreche mit Dirk darüber, wie das genau funktioniert, wie Chobodo auch entstanden ist. Ist nämlich sehr spannend, das ist aus einem Growth Hack entstanden, so viel kann ich euch schon mal verraten. Und wie vor allem Chobodo die Offline- und Online-Welt miteinander verbindet. Chobodo nutzt ganz gezielt Technologie in Verbindung mit Verhalten von Menschen, um eben ja, eine neue Art und Weise zu etablieren, wie Fachpersonal, das sonst eigentlich sehr schwer zu erreichen ist, eben leicht anzusprechen. Wir gehen so ein bisschen durch die Entstehungsgeschichte, schauen uns aber auch an, was macht Chobodo aktuell, welche Growth Hacks nutzen sie, um weiter zu wachsen. Und ich freue mich wahnsinnig über diese Episode, denn ich glaube, sie wird vielen Inspiration schenken. Und bevor ich jetzt zu viel erzähle, würde ich sagen, springen wir direkt rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis gleich. Hi Dirk, schön, dass du heute dabei bist. Ich freue mich riesig, dich heute in dieser Episode begrüßen zu dürfen. Ich würde sagen, du kannst dich einfach direkt mal gleich vorstellen. Sag mal ein paar Worte zu dir und vor allem zu Chobodo.
Genau, also erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich bin eigentlich ein großer Podcast-Fan, hätte eigentlich nicht gedacht, dass ich so schnell mal selber in einem Sitz. Ich bin 48, bin Unternehmer seit gut 25 Jahren, bin geboren in Frankfurt, wohne aber seit 20 Jahren in Karlsruhe. Eigentlich wegen der Arbeit hierher umgezogen, weil ich vor 20 Jahren mal dachte, hier gibt es mehr Fachkräfte als in Frankfurt verfügbar. Heute ist es egal, wo man sitzt, es gibt nirgendwo welche. Und Chobodo, da kommen wir ja gleich zu. Wie Chobodo entstanden ist oder was es im Detail ist. Aber was ist Chobodo? Chobodo ist im Prinzip eine Company, die für seine Kunden potenzielle Kandidaten anspricht. Also Kandidaten, klassisch, keine Ahnung, wir suchen einen Fullstack-Entwickler in Karlsruhe dringend. Wo gehen wir hin? Gehen wir zu Monster, gehen wir zu Stepstone, gehen wir zu Xing, holen wir uns einen Headhunter. Ab jetzt kann man noch zu Chobodo gehen. Wir wissen, wo die Leute sitzen. Wir wissen, wie wir die Leute ansprechen können. Wir verschaffen unseren Kunden sehr viel Redezeit bei den Kandidaten und machen das, finde ich, auf eine extrem charmante Art und Weise. Und so haben wir eine Dienstleistung gebaut. Wir haben schon viele treue Kunden, auch wenn wir uns selber noch so als Startup bezeichnen würden. Und Chobodo ist HR-Recruiting mit Spezialisierung im Moment noch auf IT-Fachpersonal.
Ja, super spannend. Ich weiß auch, dass ihr was sehr speziell macht, aber ich würde sagen, wir warten damit noch ein bisschen, um die Spannungskurve hochzuhalten. Vielleicht lasst uns doch mal direkt damit starten. Wie hat das alles angefangen? Also wie ist Chobodo entstanden?
Durch einen Missstand, durch Ärger. Ich hatte immer schon IT-Firmen in den letzten 25 Jahren. Also die ganze Arbeit hat sich immer um irgendwas bewegt, wofür man irgendeinen Entwickler braucht, Programmierer, Architekt, wie auch immer. Und vor gut 5 Jahren hatten wir eine Zeit, da war es echt schlimm. Da haben wir auch sehr viel Geld ausgegeben für Online-Jobbörsen und es lief irgendwie nicht. Wir waren echt immer frustriert, wenn wir dann die Statistiken gesehen haben und haben in unser Postfach geguckt und da waren keine Bewerbungen drin. Ne? Dann habe ich irgendwann zu meiner Assistentin damals gesagt, Julia, wir brauchen irgendeine Mist-Guerilla-Methode. Wir müssen irgendwas anders machen als die Bosch und Siemens und SAPler dieser Welt, gegen die haben wir keine Chance. Und dann habe ich mich hingesetzt. Wir hatten damals so 10, 15 Entwickler, die permanent um uns drum herum geschwirrt sind und habe die angefangen, wie so ein Tierforscher zu beobachten, weil ich wollte Ich wollte irgendwelche Dinge erkennen, die man als Muster beschreiben kann, um dann dieses Muster wirklich auszunutzen, um an anderer Stelle, keine Ahnung, irgendwie jagen zu gehen oder so.
Ja.
Die Muster, die haben wir auch gefunden, allerdings konnten wir die erst gar nicht deuten. Wir haben von Beginn an ein einziges Muster gefunden, und zwar, dass die Kerle alle mittags zusammen essen gehen. Da konnten wir aber am Anfang nichts mit anfangen. Wir haben gedacht, oh, vielleicht über Sportvereine oder über Interessen oder Spieleplattformen. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das Essen gehen war es am Ende gewesen. Also, weil die sind alle mittags zum Griechen, zum Pizza essen, Döner. Und irgendwann habe ich halt einfach mal ein paar von denen gefragt und habe gesagt, ey, wie ist denn das mit eurer Esserei da? Macht ihr das jeden Tag? Und die so, ja klar, dann würden wir verhungern. Also Softwareentwickler sind jetzt auch nicht unbedingt die, finde ich jetzt so persönlich von meiner Einstellung, die sich am Vorabend eine Spaghetti Bolognese mit Salat machen, die in eine Tuberschüssel packen und am nächsten Tag mitnehmen. Das ja. Essen die wahrscheinlich eher Gummibärchen. Das kann jetzt aber auch ein Klischee sein, ich will da niemanden auf den Fuß. Naja, auf jeden Fall, die gehen irgendwie alle futtern. Das heißt, meine Annahme war, wenn ich jetzt in irgendein Restaurant in Karlsruhe reingehe und schrei, hey, jeder, der jetzt ein Softwareentwickler ist, hebt bitte die Hand und zur Belohnung kriegt er von mir Nachtisch, dann würde das eine bestimmte Menge auch tun. Naja, wir haben da so ein bisschen rumgedoktert. Auf jeden Fall meine Assistentin, die ist grafisch extrem fit, die hat dann so ein paar richtig witzige Aufsteller gebastelt, weil wir gesagt haben, naja, wir gehen jetzt mal in die unmittelbare Nähe. Das waren drei Restaurants, die um unser Büro drumherum waren, wo wir auch wussten, dass da vermutlich auch Fachpersonal von anderen Firmen essen geht. Wir wussten dann auch von welchen. und dann haben wir einfach diese Dinger dort. Ich bin dann zu dem Gastronom rein und habe gesagt, ey, pass auf, du kriegst jetzt hier, keine Ahnung, 100 Euro von mir pro Woche, dass ich diese Karrierechancen, ich wollte es nie Stellenanzeigen nennen, das klingt so schnöde. Eine Stellenanzeige habe ich bei einer Online-Börse. Bei uns hat man Karrierechancen. Dass wir die dort auf den Tisch stellen, das fanden die auch cool. Die haben gesagt, klar, Kohle herstellt das hin, ist mir egal. Und dann war ich 2 Wochen im Urlaub und dann noch 2 Wochen auf Messe und komme zurück und habe mich dann gefreut, weil meine Assistentin sagte, hey, guck mal, da liegen 15 Bewerbungen bei dir auf dem Tisch. Und wir hatten gerade 6 Wochen vorher eine größere Kampagne gemacht und da kam gar keine Bewerbung rein. Und dann habe ich mir die Bewerber alle angeguckt. Das waren alles wirklich, die hatten coole Profile, die hatten gute Skills, also es waren gute Leute. Und dann haben wir die so nach und nach in die Vorstellungsgespräche gezogen. Und mir war natürlich schon wichtig, weil ich mich noch im Tiermodus, Analysemodus befunden habe, was wiederum bei denen erkennbar ist als Muster. Und das fiel mir dann sofort ins Gesicht, weil ich fragte dann ganz einfach, seit wann sie denn schon suchen und was ihnen bei unserer Anzeige aufgefallen ist. Und fast alle haben gesagt, wir suchen gar nicht. Dann ist mir dieses Schnittmesser quasi in der Tasche aufgegangen. Ich habe gesagt, wie geil ist denn das bitte? Ich kann Leute ansprechen, die gar nicht suchen. Also das heißt, die fanden unsere Anzeige cool. Die haben gesagt, hey, ich finde das witzig. Man sieht, dass ihr euch echt Mühe macht, um uns zu finden. Und das klang ganz cool. Naja, wir haben dann einfach von den Leuten, also in der Tat auch wirklich 4 eingestellt, die wir direkt übernehmen konnten. Die arbeiten heute noch bei uns. Und 2 von den anderen haben wir an eine bekannte Company vermittelt, weil das war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich mehr Bewerber hatte, als ich überhaupt Stellen hatte. Weil es halt lokal passierte sozusagen. Ich war dann aber, das war so um die Urlaubszeit drum, wo ich saß dann irgendwann draußen auf dem Balkon. Wir hatten noch so ein Loftbüro mit so einer schönen Terrasse. Und habe mit dem Kollegen abends noch einen Gin Tonic getrunken und dann haben wir gesagt, hey, das lief jetzt so flüssig durch. Ich will ein Geschäftsmodell draus machen. Ich finde das cool, weil dieser Guerilla-Ansatz, weil so Methoden gefallen mir generell gut, wenn man irgendwie, keine Ahnung, von hinten kommt und es dann doch besser macht wie all die großen anderen. Und ja, dann kam natürlich erstmal elendig viel Arbeit. Dann Pitch-Deck, Geschäftsmodell schreiben, gucken, ob sich das überhaupt rentiert, wie sieht so ein Preismodell aus, was brauchen wir an elektronischen Hilfsmitteln. Genau, das war so die Entstehungsgeschichte.
Ja, ich find's super, super spannend. Vor allem natürlich auch für diesen Podcast, weil ihr eigentlich im Endeffekt aus einem Growth-Hack, den ihr für euch entwickelt habt, ein Geschäftsmodell rausentwickelt habt. Also super, super, super cool. Und vor allem dieses Problem kennen wahrscheinlich alle, die hier zuhören. Also gute Entwickler zu finden oder alle Leute, die irgendwie so eher techlastig unterwegs sind, das ist super schwierig. Das merkt man ja jetzt wahrscheinlich auch schon bei Produktmanagern, gute Produktmanager zu finden und so weiter und so fort. Ja. Habt ihr denn da irgendeinen Fokus, also dass ihr sagt, ihr macht das jetzt primär nur für ITler oder Softwareentwickler oder wie ist das bei euch?
Also generell ist es so, dass wir aus dem eigenen Schmerz raus natürlich uns absolut auf die Softwareentwickler im Moment konzentrieren. Wir hatten aber bedingt durch Corona natürlich viel Zeit nachzudenken, weil unser Marktplatz da quasi fast stillstand in der Zeit. Und in der Zeit haben wir ein extrem cooles Konzept entwickelt, wie wir im Laufe Q4 dieses Jahr, Q1, Q2 nächstes Jahr wirklich auf alle Berufsgruppen uns auslegen können. Allerdings ein bisschen mit einem modifizierten Modell, muss ich sagen. Also wenn man den Aufwand sieht, den wir betreiben, um unsere Point of Sales überhaupt erstmal zu finden, zu akquirieren und am Ende auch mit den Karrierechancen zu bestücken, dann kann man schon relativ leicht erkennen, dass das nicht gerade eine günstige Angelegenheit ist. Also Jobodo ist nicht teuer, aber Jobodo ist exklusiv, weil es endlich ist. Also wir haben natürlich in jeder Stadt, anders da als im Internet, nur eine begrenzte Möglichkeit, für unsere Kunden aktiv zu werden. Und deswegen ist so die Frage, ob jetzt zum Beispiel ein Arzt für eine Arzthelferin bereit wäre, die gleichen Recruiting-Kosten zu akzeptieren wie ein Tech-Unternehmen, was mit so einem Recruiter im Jahr ein Vielfaches von dem Gehalt, mit dem Entwickler pro Jahr ein Vielfaches von dem Gehalt verdient. Also ist letztlich eine Budgetfrage am Ende.
Verstehe ich. Jetzt hast du über den Point of Sales gesprochen. Vielleicht, damit unsere Zuhörer schafft, das so ein bisschen besser versteht, wie funktioniert das genau? Was ist euer Point of Sales? Und vor allem, wie du es vorhin gesagt hast, wie findet ihr raus, wo so ein Entwickler jetzt dann essen geht?
Genau, das kam ja später erst, weil ganz am Anfang war uns ja klar, dass wir uns nur im eigenen Gebiet bewegen. Dafür musste ich ja im Prinzip nur wissen, wie Karlsruhe funktioniert. Also ich weiß hier in Karlsruhe, wo die Uni ist. Hier in Karlsruhe gibt es zum Beispiel den Schlachthof, da sitzen ziemlich viele IT-Firmen. Also man kennt seine Local Hotspots sozusagen. Das heißt, ich wusste ganz genau, ich brauche das Karlswirtshaus, ich brauche den Schlachthof, ich brauche das Café Bleu, diese ganzen Restaurants hier, die wir auch haben alle heute. Als für uns klar war, das wird jetzt ein Business für uns und wir wirklich bundesweit skalieren, dann brauchten wir natürlich elektronische Hilfsmittel, um die Märkte für uns transparent zu machen. Also ohne jetzt unser Geschäftsmodell hier vollends nach draußen zu plaudern, dass die Konkurrenten in den Startlöchern stehen. Wir haben eine Crawler-Technologie entwickelt, die an ganz vielen, teilweise auch unabhängigen Stellen nach Informationen sucht. Und was sind Informationen für uns? Informationen sind in erster Linie, um unser Geschäftsmodell umzusetzen, das sind Skills. Also ein Skill wird immer von der Person getragen. So, ich nehme jetzt mal dich. Du hast als Beispiel, keine Ahnung, wenn du auf irgendeiner Plattform registriert bist, ich will jetzt gar keine konkret beleuchten, aber es gibt da Sachen wie LinkedIn, es gibt Xing, es gibt Discord, es gibt alle möglichen Plattformen, wo Menschen aktiv sind und dort hinterlassen die auch Spuren. Und zwar Spuren in der Form, dass sie uns sagen, was sie für Skills besitzen. Wie zum Beispiel, ich bin Entwickler, ich arbeite bei Jobodo oder ich arbeite bei der Deutschen Bahn oder bei Siemens oder sonst wo. So, die Sachen, die finden wir. Und zwar in unglaublichen Mengen finden wir die. Wir haben pro Stadt, geht es bei den Analysen, die wir fahren, teilweise in die Millionen Datensätze, die wir uns dort einverleiben erstmal. So, und dann haben wir eine ganz wichtige Information, nämlich wir haben eine Geolocation, weil wir wissen dann gleichzeitig auch, wo die Leute arbeiten. Und wir haben einen Skill. Und diese beiden Faktoren, die verknüpfen wir miteinander. Und wenn du das in der Stadt millionenfach tust und diese Auswertung dann in Form von einer Heatmap tätigst, dann hast du eine Stadt wie Karlsruhe belegt mit ganz vielen roten Hotspots. Und das sind unsere Einzugsgebiete. Und das ist auch gar keine Raketentechnik, die wir hier bauen, sondern das ist wirklich ganz einfache Verständnismathematik. Wenn ich einen Hotspot habe, wie zum Beispiel ein Industriegebiet, wo ein großes Gebäude ist, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, um mal konkret zu werden. Wir haben hier in Karlsruhe, gibt es das Kino, das ZKM, Kunstmuseum hier in Karlsruhe. Und da war früher der Hauptsitz von einem großen Telekommunikationsanbieter gewesen. So, und da würde ich mal sagen, in dem Gebäude haben per pauschal zwischen 250 und 500 Entwicklern gearbeitet. In unmittelbarer Nähe zu diesem Gebäude gab es einen coolen Asia-Fusion-Laden. Die haben mit Sushi auch früher angefangen. Direkt nebendran im Kino gibt es einen Burgerladen und hinter dem Kino gibt es einen Griechen. So, jetzt ist einfache Mathematik zu sagen, wie viele Sitzplätze sind denn mittags von den Leuten belegt, die Skills besitzen, die wir interessant finden. Unterm Strich gesagt eine ganze Menge. Ich könnte jetzt sagen, wie viel es genau sind, weil wir das pro Location teilweise im einstelligen Prozentbereich genau ausrechnen können und auch mittlerweile verplausibilisieren können, weil wir halt schon im dritten Geschäftsjahr sind. Mhm. So, und dann wissen wir zumindest, hey, in dem Burgerladen da unten sitzen mittags mindestens mal 30 Personen, die von den Skills ultra interessant für uns sind. Und dann wissen wir aber auch, wenn wir dort Karrierechancen in Form von kleinen Postkarten auf den Tisch stellen, dass man nicht an denen vorbeikommt. Und das ist das Coole bei unserem Geschäftsmodell. Ich kann mir einen Adblocker installieren und wir als computernutzende Menschen haben ja mittlerweile eine Funktion entwickelt, um Werbung auszublenden, die man nicht sehen will oder sowas.
Vor allem technologisch versierte Menschen wahrscheinlich, ne?
Richtig, gerade Entwickler. Die haben irgendwie 2 Klicks, 3 Add-ons installiert und schon kriegen keine Werbung mehr angezeigt. Weiß nicht, ob das geht. Aber wenn ich mir selber überlege, und das kam ja auch dann bei der Überlegung alles nach oben, wenn ich irgendwo an einem Tisch sitze mit 2, 3, 4 Arbeitskollegen und da steht was in der Mitte, und das ist auch noch so gut designt wie unsere Karrierechancen, weil das sind echt wirklich kleine Kunstwerke. Wir arbeiten immer mit Witz, wir arbeiten mit Sarkasmus, wir arbeiten mit schwarzem Humor, weil unser größter Erfolg, den wir für unsere Kunden erzielen können, ist, dass wir Aufmerksamkeit im Kontext der Jobsuche erzeugen. Und zwar auf eine ganz charmante Art und Weise. Will mal ein Beispiel geben, wir arbeiten gerade für ein Universitätsklinikum, ich sage jetzt mal nicht die Stadt, sonst weiß man es ja. Die haben auch gesagt, okay, Universitätsklinikum, wir haben ein Riesenproblem, wir sind keine Mitarbeitermarke. Keiner findet uns irgendwie cool, weil jeder, der zu uns muss, der hat irgendein Wehwehchen. Deswegen sind wir nicht so most wanted irgendwie. So, und für die haben wir echt wirklich total witzige Kampagnen gemacht. Die erste Idee war gewesen, eine ganz plumpe Aussage, wir haben noch Betten frei. Also es zieht dann schon, wenn oben drüber steht, wir suchen Mitarbeiter, wir haben noch Betten frei, kleine Klinik. Die zweite war dann schon ein bisschen konkreter. Auf dem Bild hat man dann einen Mann gesehen, der sich offensichtlich in den Finger geschnitten hat und fast ohnmächtig geworden ist, weil er sein eigenes Blut gesehen hat. Und das stand auch wieder im Kontext mit dem Spruch, wir suchen neue Mitarbeiter. Wenn du kein Blut sehen kannst, dann setz dich bei uns einfach hinter den Computer. Oder wenn du Jobschmerzen hast, komm zu uns in die Klinik, wir können dir helfen. Und das heißt, wir versuchen wirklich immer für unseren Kunden, und das macht uns auch besonders, weil wir wirklich, wir haben keine Kampagnen von der Stange, sondern jeder Kunde kriegt im Kontext seines Business von uns eine vollkommen individuelle Kampagne gebaut. Es sind auch immer mehrere Kampagnen, die wir gleichzeitig fahren, um halt die Marketing-Klassiker, AB-Testing und so Geschichten abzufrühstücken. Aber am Ende, um jetzt wieder zurückzukommen zu der Situation, ich sitze mit den Arbeitskollegen am Tisch, da steht dann so eine Kampagne und die ist witzig gemacht. Also wird man das in der Form zumindest honorieren, dass man kurz drauf guckt, man liest es und wenn man das cool findet, dann scannt man den QR-Code ein und dann ist man im Prinzip schon sozusagen im Bewerbungsprozess voll drin. Gibt der Prozess, der teilt sich, also wir gehen ganz stark auf ein Thema, das nennt sich Public Headhunting. Das heißt, wir versuchen unsere Kunden anzuregen, wirkliche Kopfpauschalen auch zu erheben, was auch Gott sei Dank mittlerweile besser funktioniert, weil wenn ein Unternehmen bereit ist, für einen Headhunter 20.000 Euro zu bezahlen, um einen Fullstack-Entwickler zu kriegen, dann sollte man mindestens auch bereit sein, einem eigenen Mitarbeiter, wenn der einen qualifizierten Kollegen an Bord bringt, zumindest vielleicht eine ähnliche Summe zu zahlen. Es gibt da echt große Unternehmen, die geben dann ihren Mitarbeitern, so, die sagen dann, hey, wenn du einen Kollegen bringst, kriegst du 500 Euro. Ja, die lachen sich doch krank. Wissen doch auch, dass es nicht unter 20.000 Also wir haben in der Tat einen Kunden, der bietet 5.000 Euro, wenn du ein Lead bringst, der dann sozusagen in der Anstellung findet. Und das hat auch schon zu wirklich coolen Kampagnen geführt. Und dafür haben wir aber auch eine eigene elektronische Lösung. Das heißt, wenn du eine Kampagne siehst, eine Public Headhunting-Kampagne nennen wir die, weil damit sprechen wir jeden Restaurantgast an. Und das erzeugt auch echt viral ziemlich viel eine große Welle. So, und der kann dann auf Weiterempfehlen klicken. Und da gibt es dann im Prinzip so eine eigene Linie, die er verfolgen kann. Er kriegt dann einen eigenen Code, der ist unique für ihn. Den kann er dann an Kumpels weiterschicken oder bei Instagram posten oder was auch immer tun. Und wir können dann schön hübsch brav verfolgen, welche Wege sozusagen diese ganzen Kampagnen nehmen. Das ist echt schön zu sehen.
Das ist sehr genial. Das ist ein Growth Hack im Growth Hack. Ja, bevor wir jetzt in dieses Referral-Thema einsteigen, weil da kommen auch ein paar Gedanken dazu, vielleicht mal vorab die Frage, wie werden denn überhaupt Unternehmen auf euch aufmerksam? Also jetzt eure Kunden, die quasi dann nach dem Personal suchen.
Ja, da freue ich mich echt über eine Punktlandung, die ich in meinem eigenen Businessplan gemacht habe. Als ich den Businessplan für Jobodo geschrieben habe, das war Gott sei Dank nicht der erste, bin ich davon ausgegangen, dass die Vertriebskosten nach den ersten beiden Operativjahren sich wirklich ganz stark reduzieren. Einfach nur aus dem Grund, wenn in dem Restaurant X, ich gehe jetzt mal wieder von dem Burgerladen in der Nähe von dem Kino aus, wenn da die Softwareentwickler essen gehen, dann geht da auch der Personalleiter irgendwann essen. Und wer der Personalleiter sieht, dass wir seine Mitarbeiter mit so einer coolen Idee angraben, dann weiß der sofort, wer wir sind. Und genau so passiert es auch hier zumindest schon in Karlsruhe. Die letzten zwei Kunden haben wir gewonnen, weil eben genau der Mensch, der für das IT-Recruiting im Unternehmen verantwortlich war, eine Kampagne gesehen hat, hier anrief, hat sich erstmal sehr witzig aufgeregt, hat gefragt, was das soll. Warum wir wirklich in der Dönerbude unter seinem Bürogebäude seine Entwickler anquatschen, hat gesagt, coole Idee, würden wir auch gerne machen. Dadurch, dass der Platz so beschränkt ist, wir haben jetzt hier am Standort Karlsruhe Verträge mit ungefähr 90 Restaurants. So, und wir sind im Moment bei einer Auslastung von ca. 80%. So, das heißt, wir können sowieso gar keine neuen Kunden groß aufnehmen. Die restlichen 20% halten wir eben auch frei, wenn ein Kunde mal ein bisschen upscalen will, wenn die mal ein bisschen Vollgas geben wollen. Aber in Karlsruhe sind wir eigentlich schon ausgebucht. Frankfurt und Stuttgart wird das genauso schnell jetzt demnächst der Fall sein und in Berlin auch. Und genau, also wir müssen eigentlich immer nur in einer Stadt ein paar Monate ein bisschen die Vertriebstrommel rühren. Wir hatten noch nie einen Kunden, der gesagt hat, ich möchte Jubodo nicht, weil mir das Konzept nicht gefällt, sondern wir hatten höchstens Kunden, die gesagt haben, wir müssen das ein bisschen verschieben, weil wir momentan kein Budget haben. Oder, was es auch schon in der Tat gab, wir haben Kunden gehabt, da waren die Anzeigen zu langweilig. Da haben wir wirklich gesagt, Leute, wenn ihr damit auf die Tische geht, dann werdet ihr einfach überhaupt gar kein Feedback kriegen. Und dann haben wir kein gutes Gefühl dabei, weil dann seid ihr unzufrieden und sagt, hey, Jubodo bringt nichts. Weil Jubodo steht und fällt wirklich mit der Sache, die dort wirklich auf dem Tisch steht. Wir sind zwar zu 99% ein digitales Unternehmen, aber unser Endprodukt am Ende der Kette ist eine gedruckte Karte. Und damit lassen wir die Leute am Tisch einfach eine halbe Stunde allein und gucken, wie das wirkt. Wir haben eine halbe Stunde Zeit.
Ja, das ist schon eine lange Zeit, ne?
Ja.
Das sind definitiv. Vielleicht mal kurz zu eurem aktuellen Stand. Wie groß ist Jubodo gerade? Oder kannst du einfach so ein bisschen erzählen, wie viele Mitarbeiter habt ihr vielleicht auch, damit sich unsere Zuhörer das so ein bisschen besser vorstellen können?
Genau, also wir haben so ein Team, das besteht so aus permanent, ja, ich würde mal sagen, so circa 25 bis 30 Leuten. Dazu gehören dann aber auch zum Beispiel Scouts, die wir in die Städte schicken, um die Restaurants zu akquirieren, weil das machen wir komplett selber. Da haben wir uns eine schöne, coole kleine App entwickelt. In den Städten arbeiten wir dann dort mit sozusagen Außendienstlern zusammen, die dann von uns gesagt kriegen, hey, geh mal bitte zu Pizzeria Salvatore und rede mit dem Salvatore, ob der Lust hat, sich im Monat ein paar hundert Euro extra dazu zu verdienen. Und das ist jetzt sozusagen unsere Stadtkrieger, unsere Scouts. Und dann haben wir hier natürlich Softwareentwickler sitzen, wir haben Salespersonal, Qualitätsmanagement. Ein super tolles Team, auf was ich mega stolz bin, weil gerade auch während der Corona-Zeit, da war es echt schwierig, weil wir hatten natürlich Restaurants, klar, es war ein bisschen mau während Corona. Aber wir haben echt ein cooles Team, die haben gute Ideen und genau, wisst ihr überhaupt gar nicht, was ich ohne die machen sollte. Die sind wirklich gut.
Ja, sehr cool, sehr cool. Ich finde den Ansatz immer noch wahnsinnig genial. Dein angeschnittenes Referral-Programm. Wie kam es denn dazu? War das von Anfang an schon so eine Idee, die ihr hattet, oder kam das irgendwann zwischendrin? Habt ihr das mal auch davor getestet oder wie ist das entstanden?
Du meinst die Public Headhunting-Kampagne-Geschichte oder was?
Genau. Also, dass wenn ich jetzt quasi im Restaurant bin, ich sehe euren Aufsteller und denke mir, ach Mensch, mein Kumpel so und so ist doch Entwickler.
Ja, das war so eine Effizienzgeschichte. Also ich meine, okay, ich bin jetzt eigentlich Vegetarier, deswegen würde ich jetzt kein Beispiel nehmen, wie man ein Schwein zerlegt. Was mache ich denn mal? Keine Ahnung. Egal, wenn ich eine Pizza habe, dann esse ich ja auch den Rand. So, aber wenn ich jetzt den Rand nicht mag, dann fliegt er weg. Die Idee kam daher, als wir festgestellt haben, zu wie viel Prozent ein Restaurant an einem bestimmten Tag ungefähr aus einer bestimmten Zielgruppe besteht, dann war das jetzt zum Beispiel gewesen, okay, wir haben jetzt Laden XY und haben festgestellt, okay, da sind ungefähr 18% unsere Zielgruppe. Aber dann ist halt die Frage, was machst du mit den anderen 82%? 18, 82, ja, genau, wollte nicht auf über 100 kommen. genau, so, und dann war uns einfach klar, okay, die sehen die Kampagne auch. Ich fand es einfach ineffizient, dass jemand am Tisch sitzt, der vielleicht, keine Ahnung, Architekt ist, der ist aber auch vielleicht Bruder oder sie ist Mutter oder er oder sie ist Schwester oder er ist Schwester, gibt es auch. Dass die das sehen und einfach sagen, hey, stimmt, ich kenne jemanden aus dem Sportverein oder mein Freund beschwert sich. Und das ist übrigens auch ein extrem wichtiger Punkt, den wir hier berücksichtigt haben, weil wir beschäftigen uns bei Jobodo anders da als bei einer Jobplattform, so wie jetzt Monster, Stepstone oder Xing oder wie sie alle heißen, nicht nur mit der reinen Klickspsychologie, also sprich, warum klickt jemand, wo muss das Button sein, sondern wir fragen uns, wann klickt jemand. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Nimm mal in irgendeiner Stadt 100 Leute mit einem Skill, die für dich interessant sind. Und jetzt geh mal zu diesen 100 Leuten und frag mal, wie viele von denen aktiv suchen. Ich kann dir sagen, es werden ziemlich genau 3 Stück sein. 3 von 100 sind momentan irgendwo auf der Suche, wobei ich mich persönlich selber immer frage, welcher Softwareentwickler muss denn bitte heutzutage aktiv nach einem Job suchen?
Ja, ja.
Also einfach mal eine Frage, die ich in den Raum schmeiße, will ich gar nicht werten, ohne da irgendjemand auf den Fuß zu treten. Aber die Frage ist, was machen die anderen 97? Die 3, die jetzt gerade aktiv suchen, die sind ja irgendwann zu aktiv Suchenden geworden. Das heißt, die Chance besteht bei den anderen 97% auch. Und das hat so viele Gründe. Wir haben gerade hier einen Fall im Büro. Der Kollege hat eine Freundin in Stuttgart, die hat er über das Internet kennengelernt. Die pendeln jetzt beide seit einem Jahr, haben keinen Bock mehr. So, wer zieht wohin? Wir haben Glück gehabt, die Freundin zieht nach Karlsruhe. Ansonsten würde der nach Stuttgart ziehen und wenn er keinen Bock hat zu pendeln, würde der ab nächste Woche oder übernächste Woche oder wann auch immer irgendwann anfangen, in Stuttgart nach einem Job zu suchen.
Ja,
so, desto früher wir den erwischen und vorzugsweise, bevor er anfängt, irgendwo konkret zu suchen. Also wir wollen die Ersten sein, die einem potenziellen Kandidaten von morgen zeigen, dass wir einen Job haben, dass ein Kunde von uns einen Job hat für ihn und zwar einen ziemlich coolen Job und wollen den eigentlich sozusagen abfischen, bevor der irgendwie auf die Idee kommt, sich irgendwo konkret zu bewerben. Das funktioniert wirklich, weil wir ja immer regional unterwegs sind. Mhm, wir haben hier in Karlsruhe mit unseren knapp 80 Restaurants erzeugen wir in der Woche 77.000 Gästekontakte. Und wenn wir mal im schlechten Fall davon ausgehen, dass wir nur 10% der Zielgruppe an unseren Point of Sales erwischen, dann sind das 7.000 Kontakte, die wir jede Woche kriegen.
Ja, wie viel ist schon eine Menge. Ja.
Genau, also und insofern war die Idee, um zu deiner Frage zurückzukommen, wir wollen die anderen 75% nicht ungenutzt lassen. Also haben wir halt geguckt, was können wir mit denen tun. Und ich meine, wenn ich zum Beispiel beim ADAC-Kunde bin, dann kriege ich ständig irgendwelche Sachen geschickt. Ey, wenn ich jemanden werbe, dann kriege ich eine Bohrmaschine geschenkt. Krass. Mhm. Also bei uns ist halt ähnlich. Wenn du bei uns jemanden wirbst, kriegst du halt ein Geldgeschenk. Kann unter Umständen sehr hoch sein. Und wir haben das getestet, in der Tat, in Frankfurt. Ein Bekannter von mir, der hat einen Malerbetrieb. Und Maler in Frankfurt zu finden, ist anscheinend ungefähr genauso schlimm wie Softwareentwickler in Karlsruhe, habe ich mir sagen lassen. Wir haben eine coole Kampagne gemacht. Wir haben eine Kampagne ausgespielt. Da haben wir ein nacktes Pärchen fotografieren lassen, die gerade mit Farbe übergossen wurden. Also ein Mann und eine Frau wurden von oben bis unten mit Farbe übergossen. Sah wirklich cool aus, hat auch eine gewisse Erotik, das Bild. Und dann haben wir einfach oben drüber geschrieben, bei uns darfst du auch Wände anmalen. Oder bei uns, Entschuldigung, der Spruch war gewesen, bei uns musst du nicht nur Wände anmalen. Und da haben wir eine Pro-Kopf-Pauschale ausgegeben von 250 Euro. Das war jetzt relativ wenig. Mhm. Und der hat 4 Maler gesucht. Und die 4 Malerstellen waren innerhalb von 72 Stunden besetzt gewesen. Nach Start der Kampagne.
Weil ja, Wahnsinn.
Wir waren in Dönerbuden, wir waren in Bäckereien. Da haben die Kampagnen gestanden. Da waren einfach Leute, die gesagt haben, ey, guck, witzig. Weil klar, das sind nackte Körper, da guckt man drauf. Und dann sieht man, oh, guck, da geht so ein Maler. Hey, ich kenne aus dem Handballverein, da ist einer. Und keine Ahnung, ob sie sich die Prämie geteilt haben. Und ich denke, das war bis auf Weiteres die einzige Malerkampagne, die wir gemacht haben. Weil wenn jetzt ein Malerbetrieb sagen würde, hey, ich gebe dir 10.000 Euro, wenn du mir einen Maler bringst, dann können wir dem auch ganz viele Maler bringen. Aber ist von den Budgets her ein bisschen unangemessen teilweise.
Ja, das verstehe ich. Genau. Was ich tatsächlich ja spannend finde, ist, dass dieser monetäre Anreiz da auch so gut funktioniert, weil ich meine, man hat es ja oft, also irgendwie, keine Ahnung, Pascal und Fuhrer bringen das Beispiel auch immer in wenn man irgendwie von seinem Telekom-Anbieter oder Handy-Anbieter irgendwie, keine Ahnung, 50 Euro Guthaben bekommt, wenn man jemanden empfiehlt. Ich weiß nicht, wer das schon mal gemacht hat, aber der Anreiz ist jetzt nicht so hoch. Das heißt aber, jetzt auf so eine, auf euren Case bezogen, sind natürlich 250 Euro ist jetzt schon ein bisschen mehr, aber wenn wir jetzt über 5.000 Euro oder sowas sprechen, Weiterempfehlungen etc., auch intern, das ist natürlich schon eine andere Hausnummer, ne? Ja. Aber habt ihr da vielleicht schon mal andere Incentives auch ausprobiert? Oder kamen euch schon mal andere Incentives? Mhm.
Genau. Also wir haben auch weitere, ich will jetzt nicht allzu viele verraten. Ich kann eine verraten, die jetzt demnächst hier vor Ort starten wird. Es wird Restaurants geben, wo die Kampagne, also sprich die Karrierechance, überhaupt gar nicht als Stellenanzeige ersichtlich ist, sondern da steht dann zum Beispiel nur drauf, hey, scan den QR-Code ein, wenn du hier ein Jahr lang kostenlos einmal die Woche essen willst.
Ah, okay.
Da steckt ein ganz simples Prinzip dahinter. Das Coole ist, wir werden eine abnormale Klickquote kriegen, weil den Code wird wahrscheinlich jeder einscannen, weil er wissen will, was muss ich tun, um hier ein Jahr lang, eine Woche alleine, also kostenlos zu essen. Und dann ist es ganz simpel. Danach kommt unsere Stellenanzeige. Hey, wenn du Java-Entwickler bist in Karlsruhe und Bock hast, einen neuen Job zu suchen, dann kriegst du das. Aber wenn du jemanden kennst, der sich bewirbt und dann auch angestellt wird, dann kriegst du das auch.
Mhm.
Und so machen wir ganz viele Sachen. Also wir verstecken das halt auch ein bisschen. Vor allen Dingen den Restaurants, die jetzt zum Beispiel sagen, es gibt Restaurants, die sagen, nö, wir wollen bei Jobodo nicht mitmachen, weil wir haben so ein Clean-Table-Prinzip. Ja, das sind dann meistens so, ich will das jetzt nicht mehr irgendwie, dass das blöd klingt, so Guacamole-Läden oder Quinoa-Läden, klingt jetzt blöd. Also modernere Restaurants, nenne ich es einfach. Ja, die sagen, nö, das finden wir nicht cool. Das ist Werbung, das machen wir nicht. Und zu denen gehen wir dann hin und sagen, hey, lass uns ein schönes, leckeres Gericht von dir als Bild nehmen und schreib doch einfach drunter, ein Jahr lang kostenlos essen. Und das finde ich dann cool.
Mhm.
Dann kommen wir so ein bisschen durch die Hintertür. Ja, wir versuchen natürlich, unser Geschäftsmodell auch immer wieder nach links oder rechts ein bisschen neu zu erfinden. Wobei das im Moment noch so neu ist, dass wir das noch gar nicht müssen. Wir haben so viele Ideen, die wir noch umsetzen können. Da kommen noch ganz viel.
Wie lange dauert denn dann so ein Testzyklus? Also so im Growth Hacking versucht man ja auch immer schnell irgendwie Hypothesen aufzustellen beziehungsweise Hypothesen aufstellen und dann schnell abzutesten. Wie lange dauert das, bis ihr so eine neue Idee dann evaluiert habt?
Ah, da kommt uns ein bisschen unsere Datensammelwut zu gut. Unsere Crawler, die schaufeln so viele Daten, dass wir auch recht viel simulieren können. Weil wir haben ja mittlerweile ganz gute Auswertungsmöglichkeiten, was die Klickquoten betrifft, auch abgeleitet von den Kampagnen. Also wir wissen zum Beispiel, dass Kampagnen, die so ein bisschen mehr in Richtung so derbe Humor gehen, dass die deutlich besser funktionieren als Kampagnen, wo man sich jetzt als Arbeitgeber so als Tischkicker-Arbeitgeber präsentieren kann. Das wollen die Leute auch überhaupt gar nicht mehr. Es kommt immer darauf an, wie die Idee entsteht. Wenn sie so wirklich auf der Werkbank entsteht, dann testen wir das meistens in ein, zwei Restaurants durch und gucken, wie die Resonanz ist. Wenn das in einem Datenmodell entsteht, dann bauen wir das meistens einfach irgendwann in den Geschäftsbetrieb mit ein. Also das war jetzt mit diesem Public-Hunting wirklich genau.
Ja.
Public-Hunting war einfach von heute auf morgen da. 50% der Kunden, die nutzen das, weil das ist cool, weil das kostet erstmal nichts, Public-Headhunting bei uns, weil die Prämie ja erst fällig wird, wenn ich jemanden eingestellt habe. Und wenn ich jemanden eingestellt habe, bin ich zufrieden. Das wäre ja quasi so, wenn wir Headhunter wären, der ausschließlich auf Erfolgsbasis arbeitet. Und davon gibt es, glaube ich, nur ganz wenige draußen.
Ja. Habt ihr schon mal was probiert, was auch gar nicht funktioniert hat, was so richtig in die Hose gegangen ist?
Ja, unser ganzes Geschäftsmodell während Corona. Nein, Quatsch. das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, das muss man dann eher so auf der Kampagnenebene sehen. Wir haben schon mal Kampagnen ausprobiert für Kunden, wo wir dachten, die sind irgendwie witzig oder fancy und die haben dann überhaupt nicht funktioniert. Also da ging dann einfach, da kam dann null Resonanz. Da ist dann die Frage, wer wollte das unbedingt? Haben wir das vorgeschlagen? Dann musste der Kunde natürlich dafür nachträglich nichts bezahlen. Wenn es der Kunde unbedingt wollte, konnten wir mit dem Finger auf ihn zeigen und sagen, Edge-Badge, wir haben dir gesagt, mach's nicht. Da fungieren wir so ein bisschen wie eine Werbeagentur. Also ich würde sagen, wenn was nicht funktioniert, dann eher auf Kampagnenebene gesehen.
Okay, verstanden. Ja, braucht man gute Copywriter, ne?
Ja, wir machen auch viele Fotos selber. Also wir haben einen ziemlich coolen, gewieften Fotograf hier. Es gibt ja tolle Plattformen, die ich jetzt hier nicht alle nennen will. Aber man findet immer schon zu Bildern eigentlich ganz coole Sachen. Ich habe so eine ganz witzige Freizeitbeschäftigung, weil ich bin auch hier bei uns unter anderem für die Gestaltung von den Kampagnen zuständig. Ich setze mich manchmal abends mit einem leckeren Gin oder mit einem leckeren Glas Weißwein auf die Couch und hole mir mein Tablet und gehe einfach durch diese riesigen Bilddatenbanken durch und gebe einfach ganz skurrile Verbindungen von Buzzwords mit ein. Also zum Beispiel, keine Ahnung, Küche und Schmerz oder Couch und Lachen. Und manchmal findest du dann Bilder, wo du dann quasi aus dem Bild raus eine Kampagne erfindest und sofort weißt, okay, das könnte für den Kunden richtig cool passen.
Ja,
also Und zum Beispiel, obwohl das wird jetzt schon zu konkret, da würde man genau wissen, wer der Kunde ist. Das kann ich mal als Beispiel nehmen. Ja, wir haben ein Unternehmen, was in der Telekommunikation auch tätig ist. Und wir haben so ein ultra cooles Retro-Bild gefunden, wo sich so zwei Typen durch ein altes Telefon anbrüllen. Und das Bild hat das trägt so einen Witz in sich. Das schaut man einfach gerne an, weil es total witzig aussieht. Und den Claim, den wir dazu gebaut haben, Business Communication at its best. Das war so die Selbst, also wir finden es toll, wenn die Kunden immer mitgehen, dass sie sich selbst ein bisschen aufs Korn nehmen. Also die hat richtig cool funktioniert, die Kampagne. Und genau, also gibt verschiedene Sachen.
Ja, ich super, super spannend. Hast du im Kopf, was so eine durchschnittliche Conversion Rate wäre? Oder jetzt im Vergleich zu so einer klassischen Werbeanzeige jetzt auf, keine Ahnung, Stepstone oder sowas? Habt ihr da Zahlen?
Ich versuche das zu beantworten, ohne dass ich diesen Vergleich wirklich zulasse.
Okay.
Chubudo ist nicht mit Stepstone. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Wir erinnern uns kurz zurück an diese 3% von 100. Also 100 sind da, 3 suchen, die gehen bei Monster und Stepstone rein. So, und diese 3 erzeugen eine Klickquote. Mehr Statistik kriege ich ja nicht wirklich durch. Nur gezeigt, wie oft eine Kampagne angeguckt wurde. So, bei Chubudo hat es nochmal einen ganz anderen Hintergrund. Chubudo ist nicht nur dafür da, Leads für Vorstellungsgespräche zu generieren. Also wir haben ja bei den Headhuntern diese klassische Longlist, Shortlist, so funktionieren ja auch die Recruiter generell. Chubudo macht viel mehr. Dadurch, dass wir ausschließlich lokal arbeiten, können wir es uns erlauben, auch wirklich an der Arbeitgebermarke rumzuschrauben und auch das Arbeitgeber-Image aufzubauen. Weil es gibt hier, speziell in Karlsruhe, Firmen, das sind auch Kunden von uns, die kennt man überhaupt nicht in der Branche, weil die arbeiten vielleicht als Subunternehmer für die Automobilbranche und arbeiten dort im Segment autonomes Fahren oder sowas, aber die kennt einfach keiner. Und diese Firmen haben natürlich ein großes Problem, dass viele Leute, die hier in Karlsruhe arbeiten, gar nicht wissen, dass diese Firma XY ein cooler Arbeitgeber ist und dass die einen coolen Job anzubieten haben. Und noch schlimmer ist es, dass diese Firma halt eben im Zweifel in den Jobbörsen ja nur von diesen kritischen 3% gefunden wird, die ja sowieso suchen. Also Chubudo sagen allen Softwareentwicklern oder allem IT-Fachpersonal, was wir vor eine Karte kriegen, vor eine Kampagne kriegen, sagen wir, dass diese Firma existiert, was sie tut. Und wir sagen denen auf eine sehr charmante Art und Weise, dass sie Arbeitsplätze anzubieten haben. Und das ist was eigentlich sonst keiner in dem Sinne kann, was wir da geschaffen haben. Klar, ein Headhunter, der kann dir am Telefon sagen, hey, die Firma Siemens sucht in der Abteilung jemanden mit 100.000 Jahresgehalt und hast du nicht Lust? Okay, wir machen das ja beim Gießkannenprinzip. Wir sagen das ja jeden Tag Hunderten und Tausenden von Leuten. Wenn wir bundesweit tätig sind, sagen wir das jeden Tag Hunderttausenden von Leuten. Und insofern kann man es nicht vergleichen. Also insofern...
Ja, verstehe.
Wir sammeln natürlich für unsere Kunden relativ viele Daten. Wenn wir eine Kampagne für den Kunden auswerten, dann fängt das an, dass wir natürlich die Kampagnen erstmal nach den Locations sortieren. Das heißt, wenn ein Kunde 10 Restaurants gebucht hat, es gibt übrigens auch Friseure, da kann ich gleich noch was zu sagen, wenn ein Kunde 10 Restaurants gebucht hat, dann kriegt er 10 eigene Statistiken, weil wir wollen natürlich wissen, in welchem Restaurant hat welche Kampagne am besten funktioniert. Dann können wir dem Kunden auch genau zeigen, zu welchen Uhrzeiten die Kampagnen am meisten aufgerufen wurden. Es ist so, dass die Leute, das kannst du wirklich an den Statistiken sehen, wir haben so einen Peak um 12, da geht es richtig nach oben. Dann haben wir eine halbe bis dreiviertel Stunde Ruhe, da essen die Leute. Und dann haben wir nochmal so einen Peak gegen 1, wo dann welche, keine Ahnung, später reinkommen oder nur zum Kaffee trinken reinkommen. Dann haben wir nochmal so einen Peak. Dann werten wir die Betriebssysteme aus. Wir können die wiederkehrenden Scanner identifizieren, allerdings natürlich neutral, datenschutzkonform.
Ja.
Und die kriegen schon recht viel von uns. Natürlich kriegen sie, wie häufig das eingescannt wurde. Bei einigen Kunden haben wir den Luxus, dass wir irgendwelche Code-Snippets mit einbauen können in den QR-Codes, also dass wir wirklich zählen können, wie viele dann wirklich auch auf den Karriereseiten landen. Aber meistens ist es so, dass sich die Bewerber natürlich in einem Vorstellungsgespräch identifizieren, weil sie sagen, hey, ich habe das in einem Restaurant gesehen, ich fand das cool. Wir haben auch Kampagnen, die wirklich darauf zielen, dass sich der Bewerber als solcher auch auf dem Chubudo-Platz wirklich identifiziert. Also wir haben zum Beispiel Kampagnen, wo wir sagen, hey, du kriegst von uns im Vorstellungsgespräch einen Burger. Das ist ganz so eine ganz schnippige Aussage, weil der Bewerber dann sagen wird, ja, wie machen die das? Kriege ich dann im Vorstellungsgespräch wirklich einen Burger hingestellt? Genau das tun wir. Der geht dann zu dem Unternehmen, vorzugsweise mittags, und im Vorstellungsgespräch kriegt dann wirklich heißen, saftigen Burger mit Pommes und ein Getränk seiner Wahl hingestellt. Das sollte natürlich für niemanden ein Entscheidungsgrund sein, jetzt zu der Firma A oder B zu sein, aber wir haben den Kommunikationsvorteil. Wir haben den Werbevorteil dadurch. Genau, also die Frage wahrscheinlich nicht ganz korrekt beantwortet, aber die Vergleichbarkeit ist halt einfach nicht gegeben, weil wir halt nicht eine Online-Börse sind, wo einfach nur eine Stelle steht, die man sich bei Bedarf holen kann, also eine Pull-Kommunikation, sondern wir halt eben wirklich rausgehen, die Leute finden, die Leute anteasern, und das bringt halt eben einfach ganz viele andere Vorteile mit sich und eben nicht nur das reine Posten von der Anzeige, sondern einfach diese ganzen anderen Sachen wie, keine Ahnung, Mitarbeitermarke branden, Arbeitgebermarke branden und die ganzen Geschichten. Also da passiert noch deutlich mehr. Deswegen ja. Schwer vergleichbar.
Nee, verstanden. Dann habe ich meine Frage nicht gut formuliert. Ne?
Wir sind einfach neu, also kannst nicht vergleichen.
Ja, nee, da hast du absolut recht. Was ich ja so genial finde, ist, dass ihr eigentlich ein wahnsinnig technisches Produkt habt, oder eigentlich eine technische Infrastruktur, die dahinter steht, viel auch ja technologisch eigentlich erstmal aufbereitet, bis ihr dann so eine Karte einfach auf so einen Tisch stellt. Ne? Ja, genau. Das finde ich irgendwie genial. Ich meine, wie lange habt ihr an der Technologie entwickelt, oder was müsstet ihr da auch vielleicht rein investieren? Mhm. Ja. Weil das hört sich vielleicht zum ersten Moment so an, so, naja, die haben da irgendwas gemacht und dann steht da so eine Pappkarte auf dem Tisch, aber das ist es ja irgendwie nicht. Ne?
Ja, das liebe ich auch. Ich bin so, naja, ich bin Baujahr 74, das heißt, ich hänge noch so ein bisschen in einem Retro fest. Ich mag auch Plattenspieler und so Zeug. Ich finde das ganze digitale Zeug natürlich ultra cool und ich mache seit 25 Jahren nichts anderes. Und ich kann aber mit Verlaub sagen, ich habe noch nie was Komplexeres gebaut. Also wir haben wirklich 2 Jahre nonstop an der Plattform gearbeitet. Wir haben 3 unabhängige Systeme. Das eine ist die Booking-Plattform, mit der der Kunde bucht. Das andere ist die Crawler-Technologie. Und dann haben wir eben noch diese ganze Verifizierungsebene, wo halt eben diese ganzen Geolocations mit den Skills gefüttert werden. Und ja, ich würde sagen, so 2,5 Jahre Entwicklung mit einem ziemlich großen Team. Eine 6-stellige Summe ist da reingeflossen in die Entwicklung. Aber ich finde es am coolsten, dass am Ende wirklich eine schnöde, blöde, gedruckte Karte, übrigens recyceltes Papier und umweltfreundliche Farbe, und die Plastikaufsteller, die Spritzgusswerkzeuge haben wir natürlich auch selbst produziert. Die werden hier in Karlsruhe hergestellt aus recyceltem Kunststoff, um auch grün zu bleiben. Dass am Ende diese Karte da steht, das finde ich so cool. Es ist nicht irgendein geiles Ding, was irgendwie, keine Ahnung, in den sozialen Medien dich verfolgt, sondern es ist einfach eine Karte, die da steht, die auch übrigens häufig mitgenommen wird. Also wir haben ziemlich große Verlustquote von den Karten. Und das finde ich am besten. Ich finde, da habe ich für mich echt gute Hausaufgaben gemacht, weil am Ende ist genau diese Tatsache, dass diese Karte da steht, die macht uns konkurrenzlos, weil da kann kein Konkurrent kommen, da kann kein anderer kommen und sagen, ich habe eine viel bessere Stelle oder bei uns gibt es einen größeren Tischkicker. Nee, wir sind mit dem Kandidaten an der Stelle, die wir gefunden haben, exklusiv, mit der Karte alleine eine halbe Stunde, solange der da sitzt, und können unsere Message ausliefern, und das ist eine gedruckte Karte und das finde ich cool. Es muss nicht immer alles flimmern mit kleinen LED-Lämpchen und aus irgendeinem Internet kommt. Unser Endprodukt steht auf dem Tisch. Genau.
Ja. Ja, ich finde es auch dahingehend spannend, wie du schon erwähnt hast, dass es ja auch euch wahnsinnig abgrenzt, auch von anderen Unternehmen. Ja. Und das vor allem, glaube ich, ja auch in dem Bereich sehr wichtig ist, weil da seid ja nicht nur ihr unterwegs, ne? Ist ja schon sehr viel Wettbewerb auch. Wie schafft ihr es, euch auch da so technologisch abzugrenzen? Weil die Karte ist so das eine, aber ist es überhaupt so eine Sache, die bei euch irgendwie im Raum steht?
Ja, na klar. Also ich meine, wenn ich heute bei Google eingebe, Jobsuche oder sonst irgendwas, da kriege ich echt so viele Monster Stepstone, mein Job, Jobware, Xing, kann das echt viel, aber es ist alles halt komplett digital. Sondern wenn du guckst, wie dein Geschäftsmodell funktioniert, ist das sozusagen, die ballern eigentlich alle in die gleiche Richtung. Der eine macht es ein bisschen anders da, der eine bietet dir noch an, sozusagen bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen zu helfen, aber sind wir mal ganz ehrlich, bei einem Softwareentwickler braucht man das nicht. Guter Softwareentwickler, da reicht ein Edding und eine Serviette und schmeißt einen Briefkasten, schon bist du eingestellt. Er ist übertrieben, aber Abgrenzung bei uns, beziehungsweise Konkurrenzschutz, würde ich mal sagen, unser größter Konkurrenzschutz ist die Tatsache, dass die Arbeit, diese Gastronomen unter Vertrag zu nehmen, eine Arbeit ist für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat. Das ist echt nicht, das ist nicht dankbar. Weil du erstens mal, also natürlich diese sprachliche Diversität bei den Gastronomen, du bist bei Griechen, du bist bei Vietnamesen, du bist bei Leuten, die gut Deutsch sprechen, du bist aber auch bei Leuten, die überhaupt kein Deutsch verstehen groß. Dann gehst du rein und sagst, ey, du musst nichts tun und kriegst Geld. Manchmal bist du mit dem Besen rausgejagt. Das ist echt schwer. So, und da haben wir natürlich einen riesen Vorteil, weil wir sind jetzt schon im vierstelligen Bereich, was die Verträge mit den Gastronomen betrifft. Das, ich sag mal so. Und vor allen Dingen haben wir halt natürlich die wichtigen Städte wie Berlin, Frankfurt, München und sowas, die haben wir natürlich schon belegt. Und die Vereinbarungen, die wir mit den Gastronomen haben, die sind jetzt auch so, dass da nicht unbedingt noch ein zweiter rein könnte. Die kriegen wirklich viel Geld von uns. Und ich glaube, eine generische Internet-Company, die ist es überhaupt gar nicht gewöhnt, einen analogen Point of Sale aufzubauen. Und die Stärke, die hatten wir. Wir haben dafür 4 Jahre Vorlaufzeit gehabt. Und die Lorbeeren, die können wir jetzt auch echt ernten. Also, wenn man, ja. Sagt man das so, Lorbeeren ernten? Naja, die, ja, egal.
Die Früchte könnt ihr auf jeden
die
Fall.
Die Früchte. Wir ernten die Früchte unserer Arbeit, genau, richtig.
Ja. Ja, Wahnsinn. Ich finde das ganze Business einfach so spannend, weil es, wie gesagt, ja ein riesen Growth-Hack ist, der sich irgendwie immer so weit darunter teilt. Wir sind schon ein bisschen am Ende unserer Folge angelangt. Wir handhaben das immer so, dass unsere Gäste das letzte Wort haben. Mhm. In diesem Fall würde ich mich einfach schon mal von dir verabschieden. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und deine ganzen Einblicke geteilt hast. Ich glaube, unsere Zuhörerschaft kann sich da ja auf jeden Fall inspirieren lassen heute, wie man digital und analog vielleicht auch in anderen Bereichen kombinieren kann. Ja, ich habe genug gesprochen, glaube ich. Ich überlasse dir die abschließenden Sätze und sag ciao und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, dass wir da sein durften. Es hat viel Spaß gemacht. Alles sehr professionell, auch in der Umsetzung. Ja, meine letzten Worte. Was sind meine letzten Worte zu den Zuhörern? Wenn ich nach Personal suche, dann kann ich natürlich auf herkömmliche Methoden zurückgreifen. Das sollte man auch tun. Aber jeder, der erkennt, dass es am Markt einen größeren Bedarf gibt, als letztlich Ressourcen da sind, der muss wissen, dass er im Zweifel eine Schippe drauflegen muss. Und ein bisschen was anders machen muss, damit er bei der Masse einfach raussticht. Und natürlich ist Jobodo eine Methode, mit der man ganz klar raussticht. Gibt aber auch noch andere und vielleicht haben wir irgendjemanden inspiriert, noch eine ganz andere Sache zu tun. Uns macht das total viel Spaß. Wir haben einen neuen Sourcing-Kanal aufgetan und genau, wir werden unseren Weg weitergehen. Vielleicht trifft man sich mal irgendwo. Vielen Dank.